ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Container, Massengüter wie Kohle, Öl und Getreide sowie Anlaufpunkt für Kreuzfahrer aus aller Welt. Der Hamburger Hafen ist deutschlandweit die Nummer 1, in Europa die Nummer 3. Und er ist das wirtschaftliche Herz Hamburgs.
Aber was wäre der Hafen ohne seine vielen kleinen und großen Firmen? Vom großen Terminalbetreiber bis hin zum kleinen Barkassenräder für die vielen Hafenrundfahrten. Für alle diese Unternehmen spricht seit kurzem ein Mann. Rainer Fabian ist Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg.
Und Rainer Fabian ist heute zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3682. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Christina Leska. Moin.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert mit Rainer Fabian, seit Februar Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Fabian.
Ja, freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Fabian, Sie sind als Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg ja eine Art Sprachrohr der Hafenbetriebe. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Überblick. Wer gehört da alles zu? Welche Hafenbetriebe gibt es in Hamburg, die zum Unternehmensverband gehören?
Ja, der Unternehmensverband Hafen Hamburg hat rund 100 Mitglieder. Davon sind natürlich dominierend die Hala und Eurogate als die großen Umschlagsbetriebe in Hamburg. Und natürlich ist die Mitgliedschaft sehr vielfältig. Also wir haben Einzelpersonen als Mitglieder, wir haben kleine mittelständische Unternehmen, wir haben Teile holländischer Konzerne, Hafenumschlagsbetriebe, Hafenschiffer, Lagerbetriebe, die sogenannten Quartiersleute. Also es ist eine recht bunte Mischung an Mitgliedern.
Ja, Sie sagen, es ist eine bunte Mischung und jeder in dieser Mischung hat ja bestimmt ein ganz eigenes Interesse, im Verband zu sein. Und wie bringt man denn diese ganzen verschiedenen Interessen zueinander?
Ja, der Verband ist organisiert in sogenannte Sparten, das heißt jede Sparte für sich, die Stauer, die Lascher, die Hafenschiffer haben nochmal extra ein Gremium, wo ihre ganz speziellen Interessen vertreten werden. Aber insgesamt eint uns natürlich der Hafen und wir haben dort auch jede Menge gemeinsamer Interessen, die dann vertreten werden. Das ist nicht immer ganz einfach mit der Vielfalt, aber wir konzentrieren uns da auf Hamburg und dann kriegen wir die alle immer geeint.
Wie eint man das? Also muss man sich da wöchentlich treffen oder ist das mehr so ein informeller Zirkel, wo man sagt so, na, ich greife mal öfters zum Telefonhörer und stimme mich mit dem ab oder wo ich denke, der ist eher vielleicht dagegen, was ich eigentlich denke?
Ja, wir haben ein Gremium, das nennt sich Hafenrat mit rund, ich meine 35 Mitgliedern, wo wir dann die Vorstellung des Präsidiums und auch die Bedürfnisse der Mitglieder aufnehmen.
Hätten Sie vielleicht mal ein ganz handfestes Beispiel für uns? Eine Sache, auf die man sich hat einigen müssen?
Ja, in die Historie geschaut ist natürlich die damalige Olympia-Bewerbung, die Entwicklung des kleinen Grasbrooks, das in einem Letter of Intent nachher geendet hat, um Flächen zu sichern. Das sind so ganz konkrete Beispiele, aber natürlich auch im Kleinen, wenn irgendwo auf einmal eine Baustelle vor einem Grundstück aufgemacht wird, sie nicht mehr anfahrbar ist, dann reden wir mit den Behörden, mit der Baustellenkoordination, mit der HPA, um das zu regeln. Weil wir merken schon, dass unseren Mitgliedern natürlich die Dinge, die direkt betreffen, immer wichtiger sind als jetzt die große Politik.
Sie sind seit Februar diesen Jahres Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Wie wird man das eigentlich? Muss man sich da bewerben oder kommen da die Kollegen auf einen zu und sagen so, mach du mal?
Ja, ist nicht ganz einfach zu sagen. Ich bin schon jetzt 14 Jahre aktiv beim UV dabei und auch über 10 Jahre im Präsidium. Und durch den Wechsel, dass mein Vorgänger Ulfert Cornelius eine andere berufliche Herausforderung in Berlin angenommen hat, brauchten wir jemand Neues. Da ist man, wenn man lange dabei ist, schon mal irgendwo in der ersten Auswahl sozusagen, wobei ich bin ja Geschäftsführer bei HD Cotterell, einem Quartiersmann, mittelständischen Quartiersmannbetrieb im Hamburger Hafen, ist man nicht unbedingt die logische Auswahl für den Präsident des Unternehmensverbandes. Das sind eher, zeigt auch die Historie, Vorstandsvorsitzende bei der HALA oder von Eurogate wie Gunter Bonds. Aber ich war halt lange dabei, habe den Rückhalt der meisten Firmen, habe mich dann dazu entschlossen zu kandidieren und bin dann gewählt worden. So wird man das dann.
Und was sagt Ihre Frau dazu? Was hat die gesagt, als Sie gesagt haben, ich will da diesen Posten haben, noch weniger Freizeit?
Ja, das war natürlich so mein wichtigstes Anliegen, auch der wichtigste Ansprechpartner natürlich, sind aber in einer Situation, unsere Tochter ist 21, geht ihre eigenen Wege und ich habe das auch schon in der Vergangenheit immer relativ viel auch abends gemacht und war auf Veranstaltungen und so weiter. Insofern habe ich da auch von zu Hause das Go gekriegt.
Sagt Rainer Fabian im Hafenkonzert per NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert mit Rainer Fabian, dem noch neuen Präsidenten des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Im Hamburger Hafen, da kennen Sie die meisten wahrscheinlich, am Rest der Stadt noch nicht so sehr. Woran liegt das?
Also als Mitglied des Präsidiums kennt man natürlich auch langsam die entsprechenden politischen Akteure in der Stadt. Den Wettbewerb, klar, im Hafen kennt man sich sowieso, es ist eine überschaubare bare Welt. Aber natürlich ist man nie so in der ersten Reihe wie der Präsident und das bin ich ja nun erst seit ein paar Monaten. Insofern wird sich das eventuell ja auch noch ändern in der Zukunft.
Also auf der Straße werden Sie noch nicht angesprochen?
Nein, noch nicht. Aber manchmal merkt man schon, ach ja, habe ich gehört, habe ich gelesen. Also die Interessierten und gerade aus dem privaten Umfeld merkt man schon, dass aufmerksam natürlich auch NDR gehört wird und geguckt wird. Also dass Hamburger Lokalpolitik ja auch relativ sehr interessant ist für viele Leute und die kriegen das dann ja schon mit.
Und für alle anderen machen wir jetzt mal eine kleine Vorstellungsrunde. Sie sind 1966 geboren in Hamburg. Wo eigentlich genau?
In Hamburg. Ich bin in Harburg geboren. Gelte wahrscheinlich nicht als geborener Hamburger, sondern eher als gebürtiger, weil meine Eltern es gerade kurz vorher noch aus Süddeutschland nach Hamburg geschafft haben. Also ich kann jetzt nicht auf eine langfristige Tradition in Hamburg zurückblicken, fühle mich aber sehr wohl in Hamburg und fühle mich als waschechter Hamburger. Mein Vater war auch im Hafen tätig, war auf der Werft tätig bei Blumenfoss. Insofern hatte ich schon immer viel Kontakt zu Schiffen und zum Hafen.
Und das heißt aber, Sie sind auch dann in Harburg aufgewachsen, immer nah an der Elbe, oder?
Ja, in Harburg, sag ich mal, die Kindheit verbracht, dann in den vier Landen aufgewachsen und dann der Liebe wegen jetzt auch schon seit 30 Jahren in Hummelsbüttel im Norden in Hamburg. Ja, war in Hamburg die ganze Zeit und fühle mich da auch sehr wohl. Schöne Stadt.
Und zur Schule gegangen, war da schon klar, diese Verbindung Schifffahrt, Hafen, das ist da wollen Sie auch mal hin oder wie kam das?
Nee, das kam eher dann im Studium. Ich habe Betriebswirtschaft in Hamburg studiert und fühlte mich bei den Zahlen immer ein bisschen wohler als bei den Worten. Und insofern war ich da dann in der Logistik, habe dann die Diplomarbeit bei der HALA geschrieben und dann so ein Trainee-Programm dort absolviert. So bin ich dann in den Hafen gekommen.
Inzwischen sind Sie ja nicht nur Hafenprofi, Sie sind ja auch Profi für Kakao und Kaffee. Vielleicht mögen Sie uns mal erzählen, wie das gekommen ist.
Ja, ich habe also in meinem Werdegang, ich bin ja dann bei der HALA, war ich 10 Jahre und da bin ich dann bei der Frucht hängen geblieben. Und ich habe gemerkt, dass mir der Umgang mit der internationalen Kundschaft immer sehr viel Spaß macht, die auch mit der Ware zu tun haben. Also nicht nur mit den Containern, ich habe es immer ein bisschen um den Container rumgeschafft in der Lagerung, war dann eben auch beim Kaffee und Kakao, wo man eigentlich immer mit den Leuten direkt in Kontakt ist und denen auch die Ware sehr viel wert ist. Die übergeben einem ja zum Einlagern große Werte und legen dann natürlich auch ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Lagerung. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und es hat sich dann auch bei Steinweg im Schwergutterminal fortgesetzt. Auch dort hatte man immer direkt mit den Kunden zu tun, die halt auf ihre Lokomotive, ihr Projekt ein besonderes Augenmerk haben.
Sie haben eben nicht nur Frucht und Kaffee, Kakao gemacht, sondern dann auch Schwergut. Das ist so ein bisschen das, was beim Umschlag im Hamburger Hafen oftmals unter dem Radar läuft. Viele gucken auf Container, man weiß, Hamburg ist ein Kaffeehafen. Schwergut ist aber wichtig, oder?
Ja, Schwergut ist, glaube ich, wichtig, besonders für die deutsche Industrie, dass man die produzierten Güter auch in die Welt verschiffen kann. Und Schwergut erfordert natürlich besondere Anforderungen an die Infrastruktur. Das geht bei der Kaikante los, über die Brücken, die Straßen, die Schiene, die Wasserwege. Und ich glaube, das ist ein enorm wichtiges Feld, was nicht unterschätzt werden darf und nicht vergessen werden darf.
Wir sehen ab und zu mal große Schiffsschrauben, die durch Hamburg transportiert werden. Wir sehen ab und zu mal so wirklich große Schwertransporte, Trafos für Kraftwerke. Sind da durch die Infrastruktur auch Grenzen gesetzt in Hamburg?
Ja, das ist halt auch dann wieder Arbeit des Vereins, die Genehmigungsverfahren zu verbessern. Die dauerten sehr lange. Es ist jetzt so ein Online-Verfahren, was das etwas beschleunigt. Aber gegen die Steine, gegen die Brücken, kann man halt nicht schnell agieren. Also das Schnellste, was man machen kann, ist Umwege fahren. Und da ist es schon sehr wichtig, dass man Schwergutkorridore aufrechterhält und auch gerade in Hamburg dann zum Terminal, zum Ziel kommen kann.
Sie haben eine, ich will es nicht sagen Odyssee, aber Sie haben viel Erfahrung an unterschiedlichen Orten im Hamburger Hafen sammeln können im Laufe Ihrer Karriere, bei der Hala, bei Steinweg, Schwergut. Mittlerweile sind Sie bei HD Cotterell, einem Unternehmen, das im Familienbesitz ist. Vielleicht geben Sie uns mal einen Überblick, was ist das für ein Unternehmen?
Ja, Cotterell ist ein 1890 gegründetes Quartiersmannsunternehmen. Wir lagern überwiegend Kakao, aber auch Gewürze, Trockenfrüchte. Das heißt, ein klassischer Quartiersmannbetrieb, der sich um die eingelagerten Waren halt sehr stark kümmert. Wir machen Qualitätskontrollen, wir ziehen Muster, wir sind stark mit dem Kunden im Austausch über deren Waren und das macht den Betrieb aus.
Was ist das Typische für diese Art von Betrieb?
Ja, das Typische ist eben, sich besonders um die Qualität der Waren zu kümmern, sich mit den Kunden über die Waren auszutauschen, quasi das Auge des Kunden auf der Ware zu sein und auch die Ware so zu behandeln, dass sie halt vernünftig lagert. Wir lagern auch für die Warenterminbörse, das ist nochmal ein spezielles, eine Besonderheit in der Form der Lagerung von Kakao und Kaffee, dass man eben auch an der Börse lagert und zu bestimmten Bedingungen. Da darf es natürlich keinen Unterschied machen, an welchem Platz der Inhaber der Ware jetzt seine Ware liegen hat.
Ja, wie viele Mitarbeiter führen Sie da und ist diese Art von Betrieb eigentlich noch typisch für den Hamburger Hafen?
Ja, wir sind 60 Mitarbeiter. Da gibt's noch sehr viele und die wird's auch weiterhin geben, gerade im Kaffeebereich, im Gewürzbereich. Es gibt verschiedene spezielle Weiterbehandlungen. Wir bei Cotterell haben auch noch eine Schmelze, in der wir Kakaobutter und Kakaomasse verflüssigen. Also in diesen Bereichen Lebensmittelrohstoffe ist ein großer Bedarf, ist in Hamburg eigentlich ein anerkannter Hafen.
Sie haben gesagt, Kakao ist einer der Schwerpunkte von Cotterell. Wie wichtig ist der Kakao-Umschlag, Kakaolagerung, Verarbeitung für Hamburg? Wir sehen überall natürlich Schokolade in den Supermarkt. Kommt das alles über Hamburg oder wie funktioniert da der Handel?
Ja, der Hafen braucht eigentlich immer gute und starke Industrie im Hinterland, im Umfeld. Wir haben zwei kakaoverarbeitende Produktionsstätten in Hamburg, zwei große, ein paar kleinere und auch im weiteren Umfeld. Wir haben schon einige Produkte, wo ich ziemlich sicher sein kann, wenn Sie das hier auf dem Tisch aufmachen, dann waren die Kakaobohnen bei uns.
Und Sie merken auch wahrscheinlich viel früher als wir, Kakao oder Schokolade wird teurer, weil bei Ihnen auch der Wert steigt? Oder wo stehen wir da gerade?
Ja, wir haben natürlich jetzt eine sehr starke Preisentwicklung gehabt beim Kakao. Das wirkt sich aus auf, man merkt eine gewisse Nervosität bei den Kunden, bei der Lagerhaltung, dass sich Bestände untypisch verändern, das kriegen wir dann schon mit. Wahrscheinlich etwas schneller als der Rest, aber der Hafen ist ja immer so eine sensible Fingerspitze für Konjunktur. Nicht umsonst ist auch immer das Bild des Containerterminals, wenn es um Konjunkturdaten geht, immer das ausschlaggebende Bild.
Und Sie als Profi für Kakao, kann ich mir das so vorstellen, dass Sie auch nicht mehr jede Schokolade essen, die man Ihnen so anbietet?
Ach doch, leider ja. Also eine gewisse Übersättigung hat noch nicht stattgefunden. Wobei man schon sagen muss, die Kakaobohne als Rohprodukt ist vom Fertigprodukt schon eine ganze Strecke entfernt. Also es wird noch geröstet, geschält, gemahlen. Dann ist Schokolade ja auch nicht nur Kakao. Also 100% Schokolade, sage ich immer, ist die mit eingebauter Kindersicherung, die schmeckt ja nicht so wohlschmeckend. Ich mag es sehr gerne, aber das ist nicht jedermanns Sache, sondern es ist doch dann Milch, Zucker, Nüsse, was wir halt so kennen, was das dann. Aber auch das mag ich immer noch gerne.
Als waschechter Hamburger mussten Sie sich wahrscheinlich irgendwann mal entscheiden, wenn ich zum Fußball gehen will, gehe ich eher Richtung HSV oder St. Pauli? Wo sind Sie gelandet?
Ich bin tatsächlich nach der Schulzeit beim FC St. Pauli gelandet. Das ist tatsächlich so, dass es irgendwann vielleicht mal so Zufälle sind und ja, da bin ich gelandet und fühle mich da aber sehr wohl.
Sind Sie oft im Stadion?
Ja, ich bin Dauerkarteninhaber und bin eigentlich jedes Heimspiel versuche ich da zu sein. Meine Tochter teilt die Leidenschaft, die hat auch mal versucht zu rebellieren und hat sich dann aber auch für den FC St. Pauli entschieden.
Es gab eine große Feier nun für die HSV-Männer und Frauen, die den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft haben. Wie gucken Sie als St. Pauli-Fan da drauf? Als St. Pauli das geschafft hat, hat man nicht so groß gefeiert.
Ja, vielleicht man nicht, wir schon. Also, wir begrüßen es natürlich, oder ich finde es klasse, zwei Vereine in der ersten Liga zu haben. Freue mich auf die Derbys, ist immer gerade im Büro eine sehr intensive Zeit, die man dann zusammen hat. Ich finde das immer sehr, sehr schön und intensiv.
Und ist der Hafen genauso zweigeteilt wie die Stadt zwischen HSV und St. Pauli?
Ja, ich denke schon. Also HSV als großer Verein natürlich und der FC St. Pauli eher als Stadtteil innerer Verein. Ich glaube, im Hafen gibt es auch in der gleichen Relation wie in der gesamten Stadt beide Lager, denke ich schon.
Und man kommt trotzdem miteinander aus?
Ja, selbstverständlich. Also Fußball sollte ja niemals ein Grund sein, nicht miteinander auszukommen. Also kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie das sein soll.
Herr Fabian, Sie arbeiten seit Jahrzehnten in Deutschlands größtem Seehafen und Sie mussten mit ansehen, wie der Hafen eigentlich seit der Weltfinanzmarktkrise mehr oder minder stagniert. Im Vorjahr wurden noch 7,8 Millionen Container umgeschlagen, auch jetzt im Quartal gab es ein leichtes Plus. Doch wie optimistisch sind Sie eigentlich für das Gesamtjahr?
Ja, ich denke, die 6% Plus im Containerumschlag im ersten Quartal sind schon unter den Umständen, wie wir jetzt agieren, also ein sehr starkes Zeichen, empfinde ich schon so, weil wir haben natürlich eine sehr unruhige, unsichere Umgebung derzeit. Die Zölle aus Amerika von Herrn Trump waren auch sehr schwierig. Das hat man bei unserer Kundschaft, also auch wir im Speziellen bei der Kundschaft gemerkt. Insofern halte ich das schon für ein starkes Signal. Aber Sie haben natürlich recht, die starken Wachstumszahlen, die wir Anfang der 2000er Jahre hatten, die dann auch mal extrapoliert wurden in die Zukunft, das hat sich nicht bewahrheitet. Aber im Wettbewerb stehen wir im Moment ganz gut da.
Sie haben eben die Zölle angesprochen und haben gesagt, man hat das schon bemerkt. Woran machen Sie es denn fest im Hafen?
Ja, ich sehe es eher an den Warenströmen. Also Zölle sind ja immer gefühlte Mauern, die man entweder übersteigen kann, indem man den Preis zahlt oder irgendwie versucht, drumherum zu kommen. Das ist dann für die Reeder die nächste Herausforderung, weil sich gewohnte Nachfragevolumen verschieben. Und ich glaube, das war auch ein Grund, dass es erstmal wieder eine Ruhephase gab.
Die Ware sucht sich ihren Weg. Sie haben es eben schon so gut erklärt. Aber kommt sie denn noch hier an? Wie optimistisch sind Sie, dass sie in den nächsten Monaten hier noch ankommen wird?
Ja, wir sind per se immer optimistisch. Wir sehen gerade, dass es dann wieder andere Länder gibt, die starke Wachstumsraten haben, wie jetzt zum Beispiel Indien, wo ein neuer Spieler für den Hamburger Hafen dazukommt, der bisher eher nicht so stark vertreten war. Dafür ist natürlich Russland komplett weg, war ja auch ein starker Partner vom Hamburger Hafen. Das sind aber auch so Dinge, die wir ja auch nicht beeinflussen können. Das ist man ja mehr in der Beobachterrolle.
Sie haben angesprochen, eben neue Handelspartner. Das ist auch etwas, was die Politik immer wieder ins Spielfeld wirft als Vorschlag. Was braucht es dafür noch? Nur, dass andere Barrieren aufbauen? Oder muss man anderswo auch vielleicht nochmal zusehen, dass man Barrieren abbaut? Stichwort Freihandelsabkommen.
Ja, also ich denke, Freihandelsabkommen sind schon ein Weg, den Warenfluss einfach zu vereinfachen und um dadurch eben Warenflüsse auch zu generieren. Ich glaube, grundsätzlich Ware, die nach Hamburg kommen will, die kommt auch nach Hamburg. Weil es gibt hier eine große lokale Nachfrage. Wir haben einen großen Markt an Konsumenten, das heißt Konsumartikel, deswegen China, die ja überwiegend Konsumartikel hierher exportieren. Also, und das, denke ich, ist genau das, was man braucht. Und man sagt ja immer, der Hamburger Hafen hat einen großen Nachteil. Er hat eine unheimlich große Revierfahrt, bis man im Hamburger Hafen ist. Und das ist genau auch sein Vorteil, weil man eben mit dem effizientesten und auch ökologisch sinnvollsten Verkehrsträger weit in den Markt reinfahren kann. Und das ist halt der Vorteil von Hamburg.
Rainer Fabian, der Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, zu Gast heute im Hamburger Hafenkonzert. Sie haben die starke Bedeutung von China für den Hamburger Hafen angesprochen. Das ist ja vielleicht auf der einen Seite ein Vorteil. Also wenn es China gut geht, dann mag das alles gut funktionieren. Aber man merkt auch auf der anderen Seite, wenn dieser Konsum, der aus China zu uns kommt, schwächelt. Also dann sind die Einbrüche in Hamburg auch besonders stark. Macht Ihnen das manchmal Sorgen?
Ja, ich finde ja immer, dass das Schöne am Hamburger Hafen ist, es ist ja immer, egal wo man hingeht, ist ja immer viel da. Egal, ob es chinesische Gartenmöbel sind, ob es Kakao ist, ob es Aluminium ist. Egal, in welchem Betrieb man ist, es ist auf jeden Fall erstmal unheimlich beeindruckend viel da. Manchmal macht man sich natürlich schon Gedanken, wo soll denn das alles hin und wer soll das alles verkonsumieren. Das heißt, der Hafen ist auch sehr abhängig vom Konsumverhalten. Also wenn sich irgendwann durchsetzt, dass man halt nicht mehr so viel Einwegprodukte kauft, nicht mehr so viel Plastik haben will und so weiter, dann leidet natürlich auch der Umschlag im Hamburger Hafen.
Sie haben es eben beschrieben, als Verband sind Sie per se optimistisch. Und tatsächlich sprechen die Zahlen aber eine etwas härtere Sprache. Da dümpelt eigentlich der Hamburger Hafen. Seit 2 Jahrzehnten werden die beiden großen Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen stetig wachsen. Daher die Frage an Sie, was machen die Hafenmanager in diesen Häfen womöglich besser? Was kann man sich abschauen?
Ja, ich denke, in Hamburg, wir müssen dafür sorgen, dass wir ein gutes Investitionsumfeld haben. Wir haben Besonderheiten im Hafen. Wir haben die Hafenbetriebe bauen ihre Immobilie auf gemieteten Grund. Das ist lang geübte Praxis. Damit kann man umgehen, aber es ist trotzdem ein Hemmnis gegenüber anderen Hafenstandorten. Auch bei zum Beispiel Antwerpen ist die Industrie ein großer Faktor, die direkt anschließt. Die haben wir hier in Hamburg nicht in der Form. Das können wir auch platzmäßig nicht leisten. Also insofern hat jeder Hafen so seine speziellen Vorteile. In Rotterdam ist es auch der Anschluss an den Rhein und die Versorgung dann des, sag ich mal, Industriezentrums Europas, Ruhrgebiet. Das ist natürlich nicht über Hamburg zu bedienen. Insofern sind wir da schon in einem internationalen Wettbewerb und wir brauchen da auch Bedingungen, die eigentlich Investitionen fördern und dann auch uns wettbewerbsfähig machen.
Aber wenn Sie sich von Rotterdam und Antwerpen jeweils einen Punkt rausnehmen könnten und sagen würden, das hätten wir auch gerne. Was wäre das? Welche zwei Punkte wären das?
Was wir sehr gerne hätten, wäre die Behandlung der Einfuhrumsatzsteuer. Das ist eine einfache politische Forderung aus unserer Sicht. Damit wirbt der Rotterdamer Hafen auch ganz intensiv. Wir versuchen das auch auf Bundesebene zu implementieren.
Vielleicht müssen wir das ganz kurz für die Laien erläutern. Einfuhrumsatzsteuer, es kommen Waren aus dem Ausland, nicht der EU, in einen Hafen und dann werden Steuern fällig. Was ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, Deutschland und anderen Ländern?
Ja, ganz einfach erklärt, wird in Hamburg die Steuer fällig, wenn die Ware den Boden berührt. Und in Rotterdam über ein Verrechnungsmodell, wenn sie beim Empfänger ist.
Und dieses Verrechnungsmodell hätten Sie hier auch gerne.
Ja.
Warum geschieht das? Das klingt ja eigentlich sehr plausibel. Wieso passiert das seit Jahren nicht?
Ja, es ist natürlich schon ein finanzieller Aufwand. Ich vergleiche das mal so, wenn man sein Gehalt immer am Ende des Monats kriegt und es wird einmal umgestellt auf am Anfang des Monats, dann habe ich vielleicht einmal mehr Geld, aber muss dann doch bis zum nächsten Monat sozusagen mich hinhungern. Und so wäre es einmal sozusagen ein doppelter Effekt. Aber das ist natürlich auch sehr holzschnittartig und einfach erklärt jetzt. Aber manchmal sind die Dinge, glaube ich, nicht so kompliziert. Das kompliziert ist da das föderale System in Deutschland und dass man vielleicht bei einigen Bundesländern diese Notwendigkeit, dass das wirklich auch wichtig ist. Das ist für den Frankfurter Flughafen wichtig, das ist für alle Seehäfen ein wichtiger Punkt. Und wir versuchen das schon sehr lange und haben da auch schon Fortschritte erzielt, aber noch nicht so, wie die Rotterdamer das behandeln.
Und welche Rolle die norddeutschen Häfen und speziell Hamburg im bundesdeutschen Vergleich spielt und natürlich auch für den Staat insgesamt. Darüber reden wir gleich im Hamburger Hafenkonzert.
Rainer Fabian, die Stadt Hamburg hat ein großes Problem. Die im Hafen aufgegriffene Menge an Kokain, kommend aus Südamerika, hat sich im letzten Jahrzehnt verzehnfacht. Und das ist nur die aufgegriffene Menge. Wie schlimm ist dieser stetig wachsende Drogenschmuggel für den Hafen bzw. für die Betriebe, die da arbeiten?
Ja, ich denke, es ist erstmal grundsätzlich ein Gefahrenpotenzial für die Mitarbeiter. Es gibt das Hafensicherheitszentrum. Das heißt, die Betriebe sind überwiegend damit beschäftigt, die Mitarbeiter aufzuklären. Und da gibt es mit diesem Hafensicherheitszentrum zusammen Polizei und HPA. Da gibt es gewisse Kampagnen, da gibt es Awareness, da gibt es Material, das wir den Mitarbeitern aushändigen können, was wir aushängen können, einfach um die Sinne zu schärfen, was passiert eigentlich. Und weil ich glaube, um dieses Kokain aus den Containern zu bergen, braucht man Innentäter, sonst kommt man da schwer ran. Und insofern werden natürlich Mitarbeiter wahrscheinlich angesprochen und dieses dafür eine Sensibilisierung zu schaffen, das ist eigentlich die Hauptaufgabe der Betriebe, wobei ich es nicht so auf Kokain, sage ich mal, begrenzen wollte, das ist immer ein sehr populäres Beispiel, aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die wir unseren Mitarbeitern mitgeben, wo sie beim Öffnen von Containern darauf achten sollen. Es gibt ja nicht nur Kokain.
Ja. Also, Sie sagen es braucht Hafeninnentäter. Bekommen Sie denn in Ihrem Betrieb auch Ware aus Lateinamerika? Und was heißt das dann ganz konkret? Wie gehen Sie mit Ihren Leuten um sie, ich sag mal, vor der Verführung durch die organisierte Kriminalität zu schützen?
Ja, wir bekommen natürlich Kakao zum Beispiel aus Ecuador, hatten da bis jetzt aber viel Glück. Klar, also Wir müssen den Mitarbeitern sagen, worauf sie achten müssen, was verdächtige Hinweise sind, Siegelnummern, stimmen die, wann ist der Container merkwürdig gestellt worden. Das heißt, er wird ja getrackt dann zum Unternehmen. Und wenn der auf einmal zu einer Zeit dasteht, wo er gar nicht dahin gehört, dann heißt es auch schon, Achtung, sagt Bescheid. Wir arbeiten dann auch und unsere Mitglieder insgesamt dann mit der Polizei eben zusammen, sagen schnell Bescheid. Ich glaube, Hamburg geht da einen ganz guten Weg. Das heißt aber dann natürlich noch lange nicht, dass der Kampf gewonnen ist. Also ich sag mal, wir sehen das in Antwerpen, Rotterdam. Ich glaube, der beste Weg wäre, die Nachfrage zu reduzieren. Da müsste vielleicht auch mehr getan werden, was Aufklärung und so weiter angeht. Aber im Hafen sind wir natürlich nah dran. Das wissen wir, das ist ein Problem, was es gibt und wo unsere Mitarbeiter und die Hafenmitarbeiter insgesamt, glaube ich, schon ja, sensibilisiert werden müssen.
Und Sie sagen aber, Sie haben bisher Glück gehabt, das heißt, bei Ihnen hat man noch kein Kokain gefunden, in Containern aus Ecuador zum Beispiel.
Nee, es ist länger her, es gab mal einen Fund, ja, das gibt's ab und an mal, aber jetzt die letzten Jahre nicht, weil wir überwiegend bekommen wir die Ware aus Westafrika und da hatten wir noch keine Funde.
Aber vielleicht geben Sie uns noch mal kurz einen Einblick, was hat sich da verändert? Also warum ist das Ihrer Meinung nach deutlich mehr geworden, was über Hamburg umgeschlagen wird? Weil früher, man kennt vielleicht noch die Bilder von vor 10, 15 Jahren, da war mal in der Bananenkiste vielleicht Kokain mit versteckt, das vielleicht auch mal bis in den Supermarkt durchgereicht worden ist, aus Versehen. Mittlerweile reden wir von ganzen Containerladungen.
Ja, also ich kenne es natürlich auch noch damals von den Bananendampfern, kenne den Zoll, der sich auf die Lauer gelegt hat mit Tauchern und Booten. Und also es war immer schon ein Thema in Hamburg. Gefühlt wären die Mengen mehr, die gefunden werden, wären größer. Und da gibt es dann zwei Ansätze. Entweder wird die Verfolgung so viel besser und die Vernetzung der Behörden untereinander so viel besser, dass man mehr findet. Und die andere Theorie ist, der Prozentzahl des Fundes bleibt immer gleich, nur die Menge ist halt so viel größer geworden, dass man halt jetzt mehr findet. Das weiß ich nicht genau, wie viel es da gibt. Es gibt sicherlich auch aussagekräftige Zahlen von den Behörden.
Rainer Fabian, Hamburg wird nach der jüngsten Bürgerschaftswahl weiter von SPD und Grünen regiert. Beide Parteien bekennen sich im Regierungsvertrag, im Koalitionsvertrag dazu, den Hamburger Hafen als größten und bedeutendsten deutschen Hafen weiter stärken zu wollen. Das klingt unglaublich gut, aber ist das auch überhaupt durch Taten gedeckt?
Also wir sind erstmal froh über das Bekenntnis. Wir sind auch froh, dass die wichtigen Infrastrukturprojekte im Koalitionsvertrag verankert sind. Für uns steht da ganz oben die Kölbrandquerung, also die neue Kölbrandbrücke ist für den Hafen ein immens wichtiges Projekt. Ohne die Kölbrandbrücke ist der Hafen nicht lebensfähig und die bestehende Brücke hat ihre Lebensdauer, glaubt man den Ingenieuren, erreicht oder ist kurz davor, sie zu erreichen. Ich hatte auch einmal das Glück, mit der HPA einmal durch diese Brücke durchzugehen im Inneren und man merkt schon, es ist halt Stahlbeton und da ist schon richtig was los, wenn man da einmal durchgeht. Es ist laut und man merkt richtig, dass die Brücke halt arbeitet.
Es wird einem Angst und Bange. Also mir ging das genauso, als ich da mal durchmarschiert bin und einfach mal den Finger an diese Stelle gehalten habe, wo Stahl auf Beton trifft und man denkt so, das bewegt sich nicht nur im Mikrometer- und im Millimeterbereich, sondern teilweise zentimeterweise. Wie soll das funktionieren auf Dauer? Also man
kann es dort schon spüren. Ich fahre aber trotzdem nur mit sehr guten Gefühlen rüber.
Also Sie fahren noch über die Brücke?
Ja, ja, ja. Also das ist,
aber Sie halten sich an das Tempolimit?
Selbstverständlich. Ja. aber das ist für uns ein großes Projekt für den Hamburger Hafen. Ich glaube auch für Hamburg ist es natürlich ein großes Projekt. Da fordern wir natürlich eine zügige, schnelle Umsetzung und auch, dass die bestehende Brücke, eben, dass wir die Verbindung weiter halten.
Im vergangenen Jahr hat ja der Senat beschlossen und auch mit Unterstützung der Bürgerschaft, dass jetzt eine neue, höhere Brücke gebaut wird. Jahrelang hat man da vor sich hin geplant, auch einen Tunnel geplant. Jetzt heißt es, irgendwann Anfang der 2040er Jahre soll das Ganze fertig sein. Die erste Kühlbrandbrücke hat, glaube ich, nur 5-6 Jahre gedauert. Wie kann das sein, dass man im 21. Jahrhundert so viel langsamer ist, und ist das nicht viel zu spät?
Ja, grundsätzlich ist es ja eine der Hauptforderungen auch unseres Verbandes und auch, glaube ich, von vielen Wirtschaftsverbänden oder eigentlich von allen Wirtschaftsverbänden, ist das Stichwort Entbürokratisierung. Wir sind auch der Meinung, Genehmigungen, Planungsverfahren dauern in Deutschland einfach zu lange. Die Schwierigkeit ist, das merke ich auch als Verbandsvertreter, dass es dort am Verständnis nicht hapert. Meistens, wenn man es vorbringt, empfängt man intensives Kopfnicken. Aber in der Umsetzung hapert es dann doch und dauert ewig. Wir haben auch als Unternehmen jetzt auf eine Baugenehmigung fast 2 Jahre gewartet. Das dauert einfach sehr, sehr lange. Und das ist, glaube ich, auch das Problem bei der Kühlbrandbrücke. Allerdings bin ich da auch etwas optimistisch, dass es schneller gehen kann, weil ich glaube, die Dringlichkeit der Maßnahme ist allen bewusst. Und da habe ich dann schon großes Zutrauen in Senat, in die Realisierungsgesellschaft, in die HPA, dass das doch mit entsprechendem Druck vorangetrieben wird.
Wie wichtig ist denn diese Brücke für den Hamburger Hafen?
Ja, es ist die Lebensader. Also man braucht ja nur drauf zu fahren oder mal zu schauen, ist die Verbindung zwischen den beiden großen Hafenteilen. Ich spreche auch nicht immer nur vom Hafen, von diesem Gebiet, ist immerhin das, ich meine, Europas größte zusammenhängende Industriegebiet. Das heißt, wir haben da ja viel Waren, wir haben da Industrie, da ist Aurubis, da ist Trimet. Da wird also viel hin und her gefahren und die Brücke ist die Lebensader des Hamburger Hafens.
Der Senat möchte ja noch eine zweite Hafenquerung, die Autobahn A26 Ost. Lange Zeit umstritten, die Grünen sind überhaupt kein Fan. Trotzdem steht im Koalitionsvertrag, dass die A26 Ost gebaut wird. Ist Ihnen da ein Stein vom Herzen gefallen?
Ja, wir sehen die A26 Ost eher als einen Lückenschluss im Bundesautobahnnetz. Wir sehen sie für Gesamt-Hamburg als wichtige Teilstrecke. Wir sehen sie auch für den Hamburger Süden als enorme Verkehrsentlastung. Da ist ja auch immer B73, da ist ja unheimlich viel Verkehr, Wilhelmsburg, Kornweide, was alles dadurch entzerrt werden kann. Das heißt, wir sehen das gar nicht so sehr als Hafenprojekt, begrüßen aber natürlich, dass das jetzt umgesetzt wird und dass das im Koalitionsvertrag so steht.
Geklagt wird ja auch gegen die A26 Ost von Umweltverbänden, zum Beispiel dem NABU. Und da kommt immer neben dem Naturschutz auch das Argument auf, das behindert auch ein Stück weit die Hafenentwicklung. Zum Beispiel auf der Hohen Schar, wenn man dort erneuerbare Energien ansiedeln will. Eine Autobahn als Einschränkung für die Hafenentwicklung, das wäre ja eigentlich Ihr Thema. Warum haben Sie nicht Alarm geschrien?
Nee, ich denke, das ist vereinbar. Klar, der Hafenentwicklungsplan weist diese Fläche als Energiezentrum aus. Da gibt es gerade im Störfallrecht, im Bundesemissionsschutzgesetz, gibt es intensive Anforderungen. Das mit der Autobahn zu vereinen wird eine Herausforderung, aber die ist schon lösbar. Also zu sagen, wir sichern die Hafenentwicklung, indem da keiner mehr hinkommt, ist ja auch nicht. Also bis jetzt fahren da ja auch, sind ja auch Straßen. Und das ist schon eine Sache, wo wir froh sind, dass die A26 Ost dann kommt und auch vom Koalitionspartner nicht ständig in Frage gestellt wird.
Sie haben es eben gesagt, solche Großprojekte scheitern nicht am Verständnis. Sie bekommen viel Kopfnicken. Sie scheitern eher daran, dass sie langsam oder zu langsam kommen, beziehungsweise scheitern sie am Geld. Deutschlands Seehäfen wünschen sich seit Jahren eine stärkere Unterstützung vom Bund. Aktuell zahlt der Bund allen Häfen 38 Millionen Euro im Jahr. Doch die Häfen fordern mehr als das Zehnfache. Nun steht die neue Bundesregierung aus CDU und SPD und im Koalitionsvertrag steht aber nichts von diesem Geld. Wie gucken Sie da drauf? Wie realistisch ist es, dass die Häfen dann doch künftig stärker unterstützt werden finanziell?
Also ich meine, Häfen haben gerade in den letzten Jahren gezeigt, wie krisenresistent sie sind. Also haben unter Corona-Bedingungen gut funktioniert, haben für die Versorgung der Bevölkerung ihren Beitrag geleistet. sind durch die Finanzkrise durchgekommen, haben zur Energieversorgung beigetragen. Das heißt, die Seehäfen insgesamt, aber auch Hamburg im Speziellen, hat gezeigt, dass es doch auch eine bundesweite Bedeutung hat. Jetzt kommt aus meiner Sicht noch der Aspekt Verteidigung dazu. Und insofern meine ich, die bundesdeutsche Bedeutung müsste dann auch im Haushalt entsprechend das Gegengewicht finden. Und da bin ich schon zuversichtlich, dass da einiges geleistet wird, was auch sein muss. Also wir haben ja eine Infrastruktur, gerade im Bereich der Kaimauern, die schon in die Jahre gekommen ist und die viel Geld kostet. Aber ich denke, es ist insgesamt Konsens, dass es wert ist, darin zu investieren. Es muss halt investiert werden und nicht irgendwie verteilt.
Sie sagen, die Kaimauern sind in die Jahre gekommen. Wohin müsste im Hafen dieses Geld dann am schnellsten und am dringendsten fließen?
Ja, da eine Priorisierung reinzubringen, ist immer ein bisschen herausfordernd.
Hier sitzt die gute NDR-Fee. Sie haben drei Wünsche. Wo dürfte das Geld am schnellsten, am besten hin?
Drei Wünsche ist ganz einfach. Ne? Schiene, Wasser, Straße. Also das geht gut. Innerhalb dieser, ich glaube, die Kaimauern, Kaianlagen sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Infrastruktur, die erneuert werden muss. Das Schienennetz ist eins der großen Stärken des Hamburger Hafens. Wir sind der Hafen mit dem höchsten Eisenbahnanteil. Das ist enorm wichtig, dass die Ware auch auf der Schiene gut abfließen kann. Und natürlich, wir haben es vorhin mit den Schwergütern besprochen, auch die Brücken, Straßen sind auch wichtig. Also wir brauchen drei Wünsche: Schiene, Straße, Wasser. Dann, da kommt man mit zurecht.
Sie haben eben das Thema Verteidigungsfähigkeit des Hafens angesprochen. Ein neues Thema, das seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine aktueller ist denn je. Inwieweit sind da eigentlich die Hafenunternehmen gefragt?
Ja, ich denke schon, dass der Hafen halt einfach da eine wichtige Rolle spielt, ne, für die Verlegung, für die Lagerung. Und ich meine, Militär braucht ja auch etwas andere Infrastruktur als jetzt große Containerterminals. Sie brauchen vielleicht mehr Ro-Ro-Rampen, sie brauchen vielleicht mehr Fläche im Hinterland, brauchen wahrscheinlich auch einen guten Schienenanschluss. Das sind schon Sachen, die auf die Hafenunternehmen hoffentlich nicht, aber man muss ja die Wahrscheinlichkeit betrachten, dass es vielleicht doch passiert, dass man sich darauf einrichten muss, im Rahmen der Vorsorge zumindest.
Aber wo sind wir in diesem Prozess? Kommt das Militär schon auf sie zu? Kommt die Stadt schon auf die Betriebe zu und sagt, wir müssen uns alle an einen Tisch sitzen und überlegen?
Nein, da sind wir noch nicht. Ne, ich denke, das ist im Moment in den Behörden in Diskussion, wie gestaltet man das? Ich glaube, es gibt bei den Hafenbetrieben, bei unseren Mitgliedern eine gewisse Awareness, wie es so schön heißt, dass da was kommen kann, aber es gibt keine konkreten, aus meiner Kenntnis keine konkreten Maßnahmen.
Wir sprechen in Hamburg und über der Ostsee inzwischen von einer hybriden Bedrohungslage. Das macht sich daran fest, dass es vermehrt Drohnenflüge gibt. Was wissen Sie von Ihren Mitgliedsunternehmen? Melden sich da welche und sagen, über unsere Anlage fliegen jetzt öfter Drohnen, wir wissen gar nicht, warum, wieso?
Nein, das sind auch, also wir wissen es nicht. Ich weiß auch nicht, in welcher Höhe die dann unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass man die unbedingt sieht. Aber dieses Drohnen im Hafen ist schon ein sehr ungeregeltes Thema. Weil wir wollen im Rahmen der Digitalisierung und Vereinfachung natürlich auch, die HPA möchte Drohnen einsetzen zur Kaimauerbeobachtung, Instandhaltung. Wir selber überlegen, Drohnen einzusetzen zur Sicherheit, zur Überwachung. Und dieses Thema Drohnen scheint mir irgendwie ein ziemliches, zumindest gefühlt, ein schwarzes Loch zu sein. Was ist eigentlich erlaubt für den Einzelnen? Was wird bekämpft und wie? Aber das werden wir demnächst mal auch thematisieren. Drohnen im Hafen, ich kann mir auch vorstellen, Industrieeinlagen ist schon ein Thema.
Eine andere Form der hybriden Bedrohung sind ja Cyberangriffe, also Angriffe auf Computernetze und Computersysteme. da dringt wenig nach draußen, obwohl es immer wieder heißt, sowas erleben wir auch im Hamburger Hafen täglich. Ist das etwas, wo die Unternehmen ausreichend gewappnet sind, Ihrer Meinung nach?
Ja, weiß ich nicht, ob man da ausreichend gewappnet sein kann. Also da braucht man ja nur in sein privates Umfeld gucken und die Frage an mich persönlich gerichtet, ob ich privat ausreichend gewappnet bin, kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ist bisher fast immer gut gegangen, also kann man sagen. Aber diese Bedrohungslage ist natürlich da. Man versucht sich dagegen zu schützen mit besonderen EDV-Maßnahmen, Schulungen der Mitarbeiter, dass man dort also weiß, wie werden Systeme angegriffen, versucht diesen Wissensstand an die Mitarbeiter weiterzugeben und sich dort zu schützen. Wie gut man geschützt ist, ist schwer zu sagen.
Sagt Rainer Fabian im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Herr Fabian, die rot-grüne Landesregierung hier in Hamburg, der Senat, strebt ja bis 2040 einen nahezu emissionsfreien Hafen an. Wie realistisch ist das eigentlich?
Ja, also in unserer Mitgliedschaft merken wir schon eine Bereitschaft, dass dort was getan werden muss. Persönlich für unser Unternehmen kann sagen, wir sind klimaneutral. Wir haben 2 große PV-Anlagen auf dem Dach, versorgen unsere Firmenfahrzeuge, unsere Stapler überwiegend damit. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn denn Unternehmen tatsächlich sagen, sie wollen da was tun, dann vermisst man so ein bisschen den roten Teppich und die Blaskapelle, sondern das wird eher, oha, das ist dieses und hier eine Auflage und da muss man aufpassen und passt das eigentlich alles. Also ich glaube, es ist eine Bereitschaft da. Das wird natürlich auch gerne getrieben von, wenn es finanziell etwas bringt, weil Unternehmen agieren ja selten rein aus guten Motiven, sondern Geld ist ein wichtiger Faktor. Ob es bis 2040 realistisch ist, gerade schwer gut, CO2-neutral zu bewegen, ist doch eine große Herausforderung immer noch. Da ist die Technik auch noch nicht so weit. Und den gesamten Hafen CO2-neutral zu gestalten, ist ein ambitioniertes Ziel bis 2040. Und dann kommt es ja auch noch darauf an, was heißt das eigentlich, CO2-neutraler Hafen? Also muss tatsächlich jeder LKW CO2-neutral und sonst kommt man nicht mehr rein. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber die Betriebe sind schon bereit, dort was zu machen.
Wenn man den Hafen sich von oben anschaut, von der Köbernbrücke aus zum Beispiel, dann sieht man viele Hallenflächen, aber auch viele dunkle, graue Hallendächer. Und da denke ich mir manchmal so, das wäre doch ideal für Solaranlagen. Sie sagen, bei Ihrem Unternehmen haben Sie das schon komplett umgestellt. Warum machen das nicht alle so? Woran scheitert es da?
Ja, scheitert schon an, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Mietverträgen, Mietvertragslänge. Also das ist eine Investition, die ich tätigen muss, wo ich auch sicher sein muss, dass ich lange genug diese Investition nutzen kann. Das ist manchmal ein Hemmnis. Klar, Investitionskosten im Allgemeinen. Wie sind eigentlich die Ersparnisse? Wir haben ja auch jetzt, wir merken das bei unserer PV-Anlage, wir haben natürlich Sonntag, wenn die Sonne scheint, zu viel Strom. Und Sonntag haben alle zu viel Strom. Das heißt, sie können den Strom nicht ins Netz verkaufen, sondern sie müssen sie bezahlen, dass sie ihn loswerden. Das sind natürlich alles Regularien, die das Ganze nicht unbedingt fördern.
Ja, denken Sie, es ist eine staatliche Aufgabe, für diese Art von Speicher zu sorgen, wo man den Sonntagsstrom dann zwischenspeichern könnte?
Ja, es wär gut, weil privat ist, also oder als Unternehmen ist es nicht zu stemmen. Also das rechnet sich nicht, diese großen Speicherkapazitäten dezentral irgendwo aufzubauen. Da muss sich sicherlich dann auch der Staat Gedanken machen, wie man, wenn man dieses ambitionierte Ziel hat, oder in dem Fall die Stadt Hamburg, wie kriege ich das denn auch hin und was kann ich dafür tun? Müssen ja aus meiner Sicht alle was dafür tun, dass es dann das Ziel erreicht wird.
Meine Möglichkeit, die sich der Senat ja vorgenommen hat, um grünen Strom zu speichern, ist grüner Wasserstoff. Ja, Moorburg, der ehemalige Standort des Kohlekraftwerks, soll umgebaut werden zu einem Standort, wo grüner Wasserstoff erzeugt wird. Ist das etwas, wo Sie sagen, so, da geht die Stadt, da geht der Staat schon genügend voran?
Ich finde dieses Wasserstoffthema wirklich schwer zu greifen, weil es so wenig Anwendungsbeispiele Es gab ja Versuche, LKWs mit Wasserstoff zu betreiben, aber irgendwie ist noch nichts so richtig, hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Und natürlich will man, wenn man auch als Privatunternehmen in solche Techniken investieren, möchte man gerne die Zusage haben, ja, das ist die Zukunft, aber die ist natürlich auch nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Ich denke schon, da wird was getan. Ja, ob es jetzt der richtige Weg ist, das kann ich auch schwer beurteilen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Außer, dass es natürlich irgendwie wehtut, wenn relativ neue Gebäude, wie so ein Kraftwerk in Moorburg, jetzt wieder zurückgebaut wird. Und in Wedel gibt es aber noch Kohle. Das ist ja, sind ja so Sachen, die einem nicht ohne weiteres einleuchten, finde ich.
Also das ist eher ein Plädoyer von Ihrer Seite, lasst die Wirtschaft lieber machen und haltet euch raus als Staat?
Ich denke schon, dass man es zusammen, gerade solche Themen muss man zusammen bewegen. Also da braucht man beide Faktoren, da muss man, glaube ich, zusammenarbeiten und die Stimme der Wirtschaft sollte schon gehört werden.
Rainer Fabian, der Hamburger Senat hat im Vorjahr die weltweit größte Linienreederei MSC aus Genf als strategischen Partner in den Hafen geholt. MSC hat 49% am Terminalbetreiber Hala gekauft, ihrem früheren Arbeitgeber. Bringt das aus Ihrer Sicht was? Dieses große Versprechen, mit dem MSC angetreten ist, die Geschäfte im Hafen zu beleben, ist es realistisch?
Ja, dazu muss ich etwas bremsen als Präsident des Unternehmensverbandes, weil wir äußern uns als Unternehmensverband natürlich nicht zu Aktivitäten unserer Mitglieder. Grundsätzlich ist das vom Mitglied Hala und deren Gesellschafter an ein eingegangener Deal, den beide Seiten für sinnvoll halten. Das kann man erstmal so sehen. Aber natürlich ist es schon eine Maßnahme, die den Hafen beeinflusst. Das ist nicht zu vergleichen mit anderen Beteiligungen. Da gibt es übrigens ganz viel im Hafen, das ist gar nicht so bekannt. Es gibt Reedereien, die an Terminals beteiligt sind. Es gibt Industriebetriebe, all das gibt es.
Sie sagen, Beteiligungen sind normal. Und als Hafenprofi, was passiert typischerweise, wenn sich eine Reederei an einem Umschlagbetrieb beteiligt in so großer Größenordnung? Was ist ein zu erwartendes? Was sagt da Ihre Erfahrung?
Ja, ich will es mal so sagen, wenn sich die weltgrößte Linienreederei zu Hamburg bekennt, dann ist das ja grundsätzlich erstmal positiv. In welcher Form auch immer, ist grundsätzlich erstmal ein Bekenntnis zum Umschlagsort, zum Hafen Hamburg. Ich glaube, das wird auch für die Hamburger sichtbar sein, wenn MSC jetzt eine neue Zentrale baut. Das soll beim Oberhafenquartier passieren. Das ist eine ziemlich prominente Stelle in der Nähe des Hauptbahnhofes. Das heißt, man wird schon sehen, es ist ein neuer Spieler in der Stadt. Grundsätzlich werden natürlich dann MSC versuchen, hier die Terminalkapazitäten auszulasten. Ob es eine Gegenbewegung gibt, dass eben die Wettbewerber vom MSC versuchen dann, den Hafen Hamburg oder die Terminals der Hala zu meiden. Das muss man dann sehen. Aber insgesamt versprechen sich natürlich die Hala und MSC insgesamt und auch der Hafen für ein Wachstum.
Wir sehen ja eine Beteiligung, die schon ein bisschen älter ist. Die chinesische Staatsreederei COSCO ist ebenfalls im Hafen eingestiegen, bevor MSC eingestiegen ist. Und COSCO ist nun beteiligt am kleinsten Containerterminal Tollerort mit einem knappen Viertel. Was sieht man da? Was hat das mit den Geschäften gemacht im Hafen? Haben die zugelegt? Haben die sich verstetigt? Haben die abgenommen?
COSCO hat seine Anfahrten intensiviert und ist ein Partner der Hala. Also das ist, wie gesagt, das ist für den Hafen auch nichts Neues in dem Sinne. Also es gab mal die Rickmas-Reederei, die war beim Wallmann-Terminal beteiligt. Das ist relativ normal, dass man sich mit den Kunden darauf einigt, dass man eben Anteile mit übernimmt, aus welcher Motivation auch immer. Es gab mal die Kapazitätssicherung, dass man weiß, ja, ich habe dann meine Kaikanten frei. Und es gab auch, ist politisch motiviert, aber das ist, wir sind ja als, Hamburger Hafen, wie ich schon am Anfang sagte, ein sehr vielfältiges, buntes Industriegebiet mit sehr vielen verschiedenen Wettbewerbern, Mitspielern.
Die Flächen im Hamburger Hafen sind begrenzt. Wir sind nach wie vor ein Stadthafen, der nicht einfach an die Küste ausweichen kann, weil dann wäre es nicht mehr der Hamburger Hafen. Es gibt aber noch ein großes Areal mitten im Herzen des Hafens, Steinwerder Süd, das seit vielen Jahren brach liegt. Es wird jetzt da gearbeitet, wird vorbereitet, aber man hat das Gefühl, die Politik weiß nicht so richtig, was sie vorhaben soll mit dieser Fläche. Haben Sie eine Idee, was man da ansiedeln kann?
Ja, die liegt natürlich schon lange brach jetzt. Das ist auch unschön, ist aber ist aber eine Fläche, die durchaus natürlich ein Entwicklungspotenzial hat. Und da kommt es natürlich immer darauf an, was will man darauf ansiedeln, was will man dort tun. Also es gab da mal einen Ideenwettbewerb und ich denke, da muss irgendwie natürlich was passieren. Wir haben zu wenig Flächen, Sie haben es angesprochen. Wir können nicht ausweichen, aber es geht natürlich auch immer um Bedingungen und nachher, was für ein Preisschild hängt an so einer Fläche. Und dementsprechend kann ich dann dort auch was tun. Ich glaube, so eine Fläche mit Wasseranschluss ohne eine Kaikante macht für mich keinen Sinn.
Ist aber jetzt erstmal so geplant.
Ja, ist erstmal so geplant, weil halt Kaimauern auch sehr teuer sind. Sie einfach hinzustellen als Stadt ist wahrscheinlich auch schwierig, aber ich glaube schon, Angebot schafft in dem Fall auch Nachfrage. Aber der Weg, den die HPA jetzt eingeschlagen hat, dort erstmal zu entwickeln, einen Plan verstellen zu lassen, dann denke ich, werden auch schnell Interessenten sein, die das nutzen wollen.
Aber Sie kennen jetzt aus Ihrem Mitgliedskreis niemanden, der sagt so, ich würde sofort alles übernehmen und dann habe ich endlich 300% Fläche.
Ja, kommt drauf an. Also
kommt auf den Preis an.
Genau. Darauf läuft es nachher immer zurück. Wenn es heißt, du kannst die Fläche muss man selber entwickeln, Kaimauer selber bauen und nach 30 Jahren wieder abgeben, das wird sicherlich keiner tun.
Herr Fabian, das Jahr ist fast zur Hälfte rum. Haben Sie ein Gefühl dafür, ob 2025 ein gutes Jahr für den Hamburger Hafen wird?
Nee, habe ich tatsächlich kein richtiges Gefühl für, weil der Hamburger Hafen genauso, glaube ich, wie alle Wirtschaftsbeteiligten im Moment in einer enormen Unsicherheit leben. Wir wissen nicht, was aus Amerika morgen kommt. Wir haben uns an eine gewisse Zeittaktung gewöhnt, die sehr ungewöhnlich ist, die auch für langfristige Planung im Moment nicht taugt. Insofern, ich denke, es wird ein sehr turbulentes Jahr noch. Und so wie aber das erste Halbjahr verlaufen ist, kann man schon sagen, könnte es auch ein gutes werden.
Wo sehen Sie die größten Risiken, wenn es wieder zu, ich sag mal, Umschichtungen kommt? Ist der Hamburger Hafen mittlerweile sicherer und flexibler geworden, wenn mehr Schiffe kommen sollten oder auch weniger Schiffe kommen, dass man Staus vermeiden kann?
Der Hamburger Hafen ist sehr flexibel geworden, versucht ja auch die großen Schiffe entsprechend gut abzufertigen und dann gibt es immer Ruppeleien, wenn natürlich so ein großes Schiff, wenn man so viel Menge auf einmal im Terminal hat und es dann verteilen muss auf Bahn und LKW, das ist schwierig. Und dann gibt es natürlich viel Unruhe, weil man seine Leercontainer nicht mehr loskriegt im Hamburger Hafen, weil der Terminal einfach voll ist. Also muss man woanders hinfahren, hat zusätzliche Wege. Also hohe Mengen bringen uns schon auch in eine gewisse Drucksituation, die wir aber ganz gut handeln können, finde ich. Das ist schon, das funktioniert aus meiner Sicht relativ gut.
Also die Bilder, die wir aus der Corona-Zeit vielleicht kannten, als Schiffe draußen in der deutschen Bucht ankern mussten oder auch vor vielen anderen Häfen, weil die Häfen übergequollen sind, die werden wir nicht mehr so schnell sehen.
Ja, ich habe es gesagt, wir leben in einer unsicheren Zeit. Ich kann es leider nicht versprechen, ich kann das nicht sagen, weil wir schon uns an eine Taktung von Maßnahmen, die massiven Eingriff auf die Schifffahrt, auf die Warnströme haben, dass wir da mit allem rechnen müssen, leider.
Wenn Sie morgens das Radio anstellen und hören, was die neuesten Pläne aus Washington sind, ist das ein immer so mulmiges Gefühl?
ja, man kann sich ja auch ein bisschen dran gewöhnen. Also es ist, na gut, man ist ja sowieso in der Beobachterrolle und die, man muss es dann für sich bewerten, was heißt das für einen selber, aber also die Telefonnummer habe ich nicht von Herrn Trump, insofern muss man das so ein Stück weit ja auch so hinnehmen und hoffen, dass Europa und ich glaube, der Druck auf auch wirtschaftlich wird so groß werden, dass auch in Amerika dann intern die Maßnahmen vielleicht etwas gedämpfter kommen.
Also hanseatische Gelassenheit hilft vielleicht mal.
Ja.
Ein Highlight, das sich der Hamburger Senat ja für die kommenden Jahrzehnte, kann man sagen, fast vorgenommen hat, ist, man will sich wieder um Olympia bewerben. Anfang der 2040er Jahre könnte es soweit sein. Das beschäftigt uns dieser Tage sehr viel. Es gab ja schon mal eine solche Olympia-Bewerbung Hamburgs und da wollte man ran an einige Flächen im Hafen wie den kleinen Grasburg, um dort eben auch ein olympisches Dorf zu bauen. Die Begeisterung, man kann sich kaum verkneifen, hielt sich bei der Hafenwirtschaft in Grenzen. Wie sieht's diesmal aus?
Ja, diesmal nach unserer Kenntnis sind Hafenflächen spielen keine große Rolle, was erstmal, sag ich mal, gut ist für den Hafen. Ich glaube, Olympia in Hamburg wird immer eine maritime Veranstaltung sein. Das Wasser wird immer eine große Rolle spielen, wenn Olympische Spiele in Hamburg stattfinden sollten. Das heißt, die Sichtbarkeit des Hafens würde natürlich auch weltweit eine gewisse Aufmerksamkeit erregen. Insofern sind wir da derzeit relativ gelassen, anders als bei den vorigen. Es gab, glaube ich, schon mehrere Bewerbungen. Ich habe, glaube ich, schon zwei Ansätze einer Bewerbung mitgemacht und immer spielte der Hafen eine große Rolle, was man ja auch nachvollziehen kann. Aber natürlich gibt das, dann muss man auch den Unternehmen sagen, was denn dann passiert. Also das will man ja zu Hause auch, wenn irgendwas Neues auf seinem Grundstück geplant ist, möchte man ja auch wissen, was passiert mit mir. Und das war nicht gut kommuniziert in den vorigen Bewerbungen. Insofern sind wir da auch eher gelassen und es kann natürlich auch noch ein paar Infrastrukturprojekte neu auflegen und da Verbesserungen bringen. Aber der Verkehr muss halt bei uns immer laufen. Der Hafen muss immer zugänglich sein.
Sagt Rainer Fabian im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Schön, dass Sie da waren, Herr Fabian.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit Rainer Fabian, dem Präsidenten des Unternehmensverbands Hafen Hamburg.
In der kommenden Woche gibt's hier den Hafenreport. Unter anderem sind wir dabei, wenn ein segelndes Frachtschiff im Hafen ankommt. Und wir gehen an Bord der früheren Senatsbarkasse, die schon viele gekrönte und ungekrönte Häupter durch den Hamburger Hafen befördert hat. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche.
Für heute tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Christina Lesker
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.